Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen nach meinem Urlaub und ich freue mich, euch heute die Predigt halten zu dürfen. Ich soll euch auch ganz liebe Grüße von meiner Frau ausrichten, die mit den beiden kleinen Kindern leider zu Hause bleiben musste. Die haben gestern und heute dann mit Magen-Darm angefangen und ja, sie hat zu tun. Aber ganz herzliche Grüße soll ich ausrichten und ja, das passt eigentlich auch leider ganz gut zu meinem Predigteinstieg, den ich mir überlegt hatte, nämlich das deutsche Sprichwort, das Leben ist kein Zuckerschlecken, beziehungsweise auch das Leben ist kein Ponyhof. Beides bedeutet so viel wie, das Leben ist nicht immer einfach. Es heißt eben nicht, dass wir immer nur die Süßigkeiten des Lebens genießen können oder Urlaub machen können und alles gut läuft, sondern dass das Leben auch manches Bittere und manche Herausforderungen und Anstrengungen bereithält. Man könnte auch sagen, das Leben ist keine gerade, ebene Straße, auf der es sich gut und gemütlich wandern lässt. Das Leben ist vielmehr ein verschlungener Pfad, eine verwinkelte Schlucht. Im Leben, da erwarten uns Hindernisse, die wir manchmal auch nur sehr, sehr schwer überwinden können. Felsen auf dem Weg, an denen wir zu scheitern drohen. Und auch ich selbst bin in meinem Leben bereits mehreren solcher Felsen auf meinem Weg begegnet. Hindernisse, an denen ich fast oder teilweise auch tatsächlich zerbrochen bin innerlich. Und ich weiß, dass es einigen unter euch genauso oder gar noch schlimmer gegangen ist. Doch wir sind trotz all dieser Schwierigkeiten nicht allein. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Ähnliches durchgemacht haben und die uns ein Beispiel sein können, wie wir damit umgehen können. Und wir haben einen wunderbaren, großen Gott, der auch über unser Leben den Überblick hat. Wir selbst können in unserem Leben, in dieser verwinkelten Schlucht, in der wir gehen, oft nicht weit sehen, weil die nächste Biegung uns bereits die Sicht versperrt. Doch während wir in der Schlucht gehen und nur so weit sehen können, wie die Wand es erlaubt, schaut Gott von oben auf diese Schlucht drauf. Und er sieht den ganzen Weg, den wir gehen werden. Und er sieht auch alle Herausforderungen und alle Schwierigkeiten, die vor uns liegen. Und er will uns auf diesem Weg begleiten. Und so hat er es schon von Anbeginn der Zeit gemacht. Im Hebräerbrief, aus dem wir uns heute ein paar Verse anschauen wollen, da schreibt der Autor von einer Reihe von Personen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Herausforderungen und Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und anschließend fasst er diesen langen Abschnitt an Beispielen zusammen und bezieht ihn auf uns und unsere Beziehung zu Christus. Und ich möchte euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen und die ersten Verse in Hebräer 12 zu lesen. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Und deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis. Geht wieder. Ah, wunderbar. Danke. Ich lese nochmal Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Und deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Schaut euch an, wie er mit den Anfeindungen sündiger Menschen umgegangen ist, wie er sie ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Gott hat nicht nur unser persönliches Leben im Blick, sondern das jedes Menschen, der je gelebt hat. In Kapitel 11 im Hebräerbrief, da beschreibt der Autor oft in kurzen Abschnitten den Glauben einzelner Personen aus dem Alten Testament. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab. Und er schreibt, wie viele andere wären noch zu nennen, doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jiftach und David, von Samuel und den Propheten. Das ist diese Wolke von Zeugen, die er hier in Kapitel 12 erwähnt und die uns ein Beispiel sein können. Und mehr noch, Gott hat nicht nur den Überblick über die Leben dieser Menschen, sondern über die gesamte Geschichte der Welt. Durch sein Wort, also durch Jesus Christus, wie wir im Neuen Testament erfahren, hat Gott diese ganze Welt erschaffen. Er schuf den Menschen in seinem Ebenbild, also ihm, dem herrlichen und großartigen Gott, vom Wesen her ähnlich. Gott erschuf den Menschen für die Beziehung zu seinesgleichen, also zu anderen Menschen, aber auch zu Gott, seinem Schöpfer. Doch die ersten Menschen, die vertrauten Gott nicht. Und sie entschieden sich gegen ein Leben in seiner Gegenwart. Und dieses Ereignis, das nennen wir den Sündenfall. Die Menschen sind von Gott abgefallen und der Sünde verfallen. Also allem, was nicht Gottes vollkommenen Maßstäben entspricht und uns von ihm wegzieht. Doch bereits in diesem tragischen Moment der Menschheitsgeschichte, als die Menschheit entschied, ohne Gott zu gehen, da schenkt Gott einen Ausblick der Hoffnung. Er sagt zu der Schlange, also dem Teufel, dem Verführer, dem Widersacher: Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Der Teufel und ein Nachkomme der Frau werden einander töten und zumindest der Teufel wird dadurch besiegt werden. Aber Gott hört hier nicht auf. Statt die Menschheit nach diesem Sündenfall aufzugeben und zu verstoßen, sucht Gott sich immer wieder im Lauf der Geschichte einzelne Menschen, die bereit sind, seinem Ruf zu folgen. Noah, mit dem Gott einen Neuanfang mit den Menschen macht. Abraham, den er aus seiner Heimat wegruft und ihm ein neues Land, eine große Nachkommenschaft und einen großen Namen, also Berühmtheit unter den Völkern verspricht. Und das, obwohl Abraham damals schon 75 Jahre alt war, nicht viel geleistet hatte, seine Frau unfruchtbar war und er von da an als Nomade leben musste. Doch Abraham hat ihm vertraut und Gott hat versprochen, dass durch ihn einmal alle Nationen der Welt gesegnet werden sollen. Und diese Verheißung, die wird an Abrahams Nachkommen, Isaak, Jakob und dessen 12 Söhne weitergegeben, aus denen das Volk Israel entsteht, das die Berufung hat, der Welt den Segen Gottes zu bringen. Gott gibt König David das Versprechen, dass einer seiner Nachkommen einmal für alle Ewigkeit auf dem Thron herrschen wird. Doch das Volk, das Gott zu einer solchen großen Aufgabe berufen hat, ist starrsinnig und es wendet sich immer wieder von seinem Gott ab. Und trotzdem erwählt Gott immer wieder einzelne Personen, mit denen er seine Geschichte fortsetzt. und die er, durch die er den Menschen nach und nach auch mehr von sich selbst und von seinem Wesen offenbart, wodurch wir ihn immer besser kennenlernen dürfen. Durch diese Propheten, Gottes Botschafter an die Welt, ermahnt er die Menschen immer wieder zu ihm umzukehren, zu ihm, der das Leben ist. Und er gibt ihnen viele Vorhersagen auch, wie zum Beispiel, dass einst ein Retter kommen wird, der aber, um die Menschheit zu retten, leiden und sterben muss. In all diesen Jahrhunderten der Zeitgeschichte ist Gott seinem Volk, seinen geliebten Menschen treu. Er hält zu ihnen und steht zu seinen Versprechen, auch wenn die Menschen noch so oft untreu werden und ihn verlassen. Das ist diese Wolke an Zeugen, die uns umgibt. Zeugen für Gottes Treue inmitten von Not, Herausforderung und eigener Untreue. Und in uns, den Lesern des Hebräerbriefes, damals wie heute, setzt sich diese Geschichte Gottes mit den Menschen fort. Du bist Teil dieser Geschichte Gottes. Und wir sind aufgerufen, unseren Lebenslauf zu Ende zu führen und ihm die Treue zu halten dabei. Doch dabei dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott heute noch genau derselbe ist wie vor Hunderten von Jahren. Er bleibt uns nämlich treu, auch wenn wir ihm noch so oft untreu werden. Und ich möchte dich heute fragen, gibt es etwas in deinem Leben, wo du Gott untreu geworden bist? Wo du dich von ihm abgewendet hast, obwohl du wusstest, dass es eigentlich nicht gut ist? Vielleicht sogar schon mehr als einmal. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich zu viele solcher Momente in meinem eigenen Leben sehe. Auch ich bin kein toller, perfekter Mensch, auch wenn ich hier als Pastor vorne stehe. Und ich habe genauso meine Fehler wie du. Und wir alle tragen diese Untreue mit uns herum. Wir können unsere Abkehr von Gott nicht leugnen. Diese Schuld, die uns von ihm trennt, die lastet auf uns. Und wir drohen darunter zusammenzubrechen. Die Schande unserer Gedanken, Worte oder Taten, die wir gerne verbergen würden, die liegt vollkommen offen vor Gott da. Wir haben nicht die geringste Chance, sie zu verstecken, weil Gott in die tiefsten und dunkelsten Winkel unseres Herzens sieht. Was sieht er bei dir? Was ist es, was dich von Gott trennt heute? Was ist es, was dich belastet? Der Hebräerbrief fordert uns hier auf, diese Last und besonders auch die Sünde, die wir immer wieder auch begehen als Menschen, abzulegen, um diesen Lauf unseres Lebens besser laufen zu können. Und er sagt uns auch, wo wir sie ablegen können. Nämlich schreibt er hier in Vers 2, dabei wollen wir auf Jesus schauen. Denn Jesus ist das Zentrum der Geschichte Gottes mit den Menschen. In ihm erfüllen sich die ganzen Vorhersagen aus dem Alten Testament und von ihm aus, mit ihm, beginnt eine ganz neue Zeit. Bei uns sogar eine neue Zeitrechnung. Wir leben im Jahr 2022 nach Christus. Jesus ist der Retter, von dem angekündigt wurde, dass er leiden und sterben muss, um die Menschen zu retten. Unsere Sünde, die führt unweigerlich zum Tod. Sie trennt uns von Gott und der Tod ist die Konsequenz für unsere Trennung von Gott, für unsere Rebellion. Und das bedeutet vor allem auch den geistlichen Tod, also dass wir die Ewigkeit nicht in Gottes herrlicher Gegenwart verbringen können. Doch Jesus, als er vor 2000 Jahren hier als Mensch auf der Erde gelebt hat, war mehr als nur ein Mensch. Er war Gottes Sohn und er führte als vollkommener Mensch ein vollkommenes Leben. Und weil er vollkommen frei von Sünde war, konnte er stellvertretend für uns all unsere Sünde auf sich nehmen. Alles, was uns von Gott trennt. Und er konnte mit seinem Leben dafür bezahlen. Ein für alle Mal. Für alle Menschen der Welt. Und dafür ließ er sich von den Menschen, von seinen eigenen Geschöpfen misshandeln, beschämen, bespucken, foltern und hinrichten. Er starb wie ein gemeiner Verbrecher, wie ein schändlicher, ja, Krimineller am Kreuz. Und er bezahlte damit den Preis für unsere Erlösung. Er trug alles, was uns von Gott trennte, auf sich. Und er ertrug das, weil er sah, welche Folgen sein Opfer haben würde. Er sah, dass Millionen oder gar Milliarden von Menschen durch sein Opfer das ewige Leben haben würden und Vergebung bekommen würden. Er sah auch, dass er in Macht und Herrlichkeit wieder auferstehen würde und so den Tod ein für alle Mal besiegen würde. Und diese Perspektive, die gab ihm die Kraft, diese schrecklichen körperlichen, seelischen und geistlichen Qualen zu ertragen. Und das ist der Grund, warum auch wir heute unsere Last, unsere Schuld und unsere Schande bei ihm ablegen dürfen. Denk nochmal an deine eigene Untreue gegenüber Gott. Das, was dich von ihm trennt. Das kannst du frohen Mutes bei Jesus ablegen. Denn Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Er hat diese Last am Kreuz getragen und dir Freiheit davon geschenkt. Aber Jesus ist auch der Nachkomme von König David, der als König in Ewigkeit herrschen wird. In unserem Text lesen wir: Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Weil er alles ertragen hat, alles, was nötig war, um uns zu retten und Versöhnung zwischen den Menschen und Gott zu bewirken, darum hat Gott ihn erhöht über alles andere und ihn zum Herrscher der Welt gemacht. Und er möchte auch der König deines Lebens sein und König in deinem Herzen sein. Er ist ein guter, ein gütiger Herr, der unser Bestes will und der uns immer treu zur Seite steht. Die Frage ist, lassen wir ihn Herr in unserem Leben sein oder verschließen wir uns vor ihm, der doch unser Retter ist? Jesus ist aber auch der Nachkomme der Frau, der den Teufel besiegen wird. Nach dem Sündenfall, da sagt Gott, dass der Teufel diesen Nachkommen in die Ferse beißen und damit töten wird. Und als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da wurden ihm nicht nur lange Nägel hier durch die Handgelenke getrieben, sondern auch genau hier durch die Fersen. Diese Ankündigung Gottes hat sich also auf überraschend wörtliche Weise erfüllt. Doch durch seinen Tod hat Jesus nicht nur sein eigenes Leben verloren, sondern auch das Leben aller Menschen gerettet. Der Teufel wollte Jesus besiegen, doch stattdessen wurde er durch den Tod und die kraftvolle Auferstehung Jesu selbst besiegt. Ihm wurde dadurch quasi der Kopf zertreten. Der Teufel und seine Versuchung zur Sünde, die am Anfang der Geschichte der Menschheit dazu geführt hat, dass wir in Trennung von Gott leben. Diese Versuchung und er haben keine Macht mehr über die Kinder Gottes. Diese Macht wurde ihm am Kreuz genommen. Er kann immer noch Einfluss nehmen und uns versuchen, der Sünde zu verfallen, uns verführen. Aber in Jesus Christus, der auferstanden ist, haben wir die Kraft in uns, diesen Einflüssen, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und deshalb ist Jesus nicht nur das Zentrum der gesamten Menschheitsgeschichte, der Geschichte der Welt, sondern er ist auch das Zentrum unseres Glaubens, ganz persönlich. Oder wie es hier in unserem Text nach einer anderen Übersetzung heißt, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er hat uns erschaffen, er ist auch der Ursprung des Glaubens, weil wir durch ihn, durch sein Opfer überhaupt erst glauben können. Unser Glaube ist ein Geschenk, das er uns gemacht hat. Und er bringt unseren Glauben auch zur Vollendung. Denn wenn wir ihm folgen und ihn wirklich Herr in unserem Leben sein lassen, dann wird er nicht aufhören, uns zu formen und zu dem Menschen, zu dem Mann oder der Frau verwandeln, als der er uns erschaffen hat. Er ist unser Vorbild darin, im Glauben vorwärts zu gehen, im Glauben zu leben. Und auch er ist auf seinem Lebensweg großen Felsbrocken begegnet, an denen er hätte zerbrechen können. Doch Jesus ist im Unterschied zu allen anderen Menschen nicht daran verzweifelt. Er hat immer wieder und gerade wenn er Anfeindungen erlebt hat, die Nähe zu Gott, dem Vater, gesucht. Diese Beziehung zu seinem himmlischen Vater, für die auch wir geschaffen wurden, die hat Jesus immer wieder die Kraft gegeben, auf seinem Weg zu bleiben, vorwärts zu gehen, Hindernisse zu überwinden. Und er wusste tief in seinem Herzen, dass er von seinem Vater geliebt wurde. Das hat Gott ihm zugesagt bei seiner Taufe, als die Stimme vom Himmel kam, das ist mein geliebter Sohn. Das war seine Identität. Und in derselben Gewissheit, in derselben Identität dürfen auch wir heute leben. In der Gewissheit, dass Gott uns liebt. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen und sein Geschenk der Vergebung annehmen, dann dürfen wir es auch für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen der Versuchung der Sünde, diesen Felsbrocken, die uns immer wieder zu Fall bringen wollen, entgegentreten und ausrufen und dieser Sünde sagen, ruhig auch laut, nein, ich gebe dir nicht nach. Jesus hat mich von dir befreit. Er ist mein König und ich stehe nicht mehr unter deiner Herrschaft. Er hat deine Macht gebrochen und ich bin frei, ihm zu folgen, statt dir nachzugeben. Und wenn wir das sagen, dann dürfen wir uns bewusst machen, dass der Heilige Geist Gottes in uns lebt. Diese Macht, die den Tod besiegt und Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, die lebt in uns, in jedem von uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Und in dieser Kraft können wir auch dem Teufel widerstehen und der Versuchung der Sünde entgegentreten und ihr sagen, bis hier und nicht weiter, ich gehöre jemand anderem. Doch wir sind und bleiben Menschen. Und unser Lebensweg ist eben keine gerade, ebene Straße, sondern eine verwinkelte Schlucht. Und da kann es auch immer wieder vorkommen, auch wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir stolpern, dass wir fallen und dass wir der Versuchung der Sünde nachgeben. Doch dann dürfen wir unsere Untreue gegenüber Gott immer wieder zu Jesus bringen, auf ihn werfen. Denn er hat am Kreuz dafür bezahlt. Er hat mit seinem Blut diese Untreue weggespült. Er hat das, was uns von Gott trennt, auf sich genommen und die Konsequenzen dafür bereits getragen. Und deshalb freut er sich, wenn wir ihm das bringen, was uns von Gott trennt. Unsere Last, unsere Schande, unsere Scham. Denn wir sind nicht dafür gemacht, diese Trennung, diese Last zu tragen. Denn er hat es längst getan. Ob wir nun also in seiner Kraft und Stärke leben und erfolgreich jeder Versuchung widerstehen, oder ob wir gerade mal wieder gefallen sind, wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen. Wir dürfen uns mit ihm über einen Sieg freuen, aber wir dürfen auch mit ihm über eine Niederlage trauern und dann weiter vorwärts gehen, weil er mit uns geht. Diese Beziehung ist das Fundament unseres Lebens. Denn dafür, für diese Beziehung wurden wir erschaffen. Wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus verwurzelt bleiben, dann werden wir auch nicht müde auf diesem Weg. Und wenn er noch so anstrengend ist. Und wir verlieren auch nicht den Mut, genauso wie Jesus am Kreuz den Mut nicht verloren hat, weil er wusste, was auf ihn wartet. Und wir dürfen uns nach und nach auf diesem Weg, den wir mit Jesus gehen, von ihm in sein vollkommenes Ebenbild verwandeln lassen. Und wir dürfen mit ihm diesen Lauf unseres Lebens vorwärts gehen, auch wenn es ein Marathon ist, der uns immer wieder über Herausforderungen springen lässt. Denn wenn wir einst, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm in seine Herrlichkeit einziehen, in eine Ewigkeit, in seine Gegenwart, in der es niemals langweilig wird, niemals Trauer geben wird, dann haben wir unser Ziel erreicht. Darauf arbeiten wir hin. Das ist das Ziel unseres Laufes und des Laufes unseres Lebens. Doch wir müssen dieses Ziel nicht alleine erreichen, sondern können uns auf Jesus Christus verlassen. Wir dürfen auf ihn bauen, der unser Herr, unser König ist. Denn er ist nicht nur das Zentrum der gesamten Menschheitsgeschichte, sondern er ist auch das Zentrum unseres Lebens. Und er möchte auch das Zentrum deines Lebens sein. Und das ist auch meine Hoffnung in allen Herausforderungen, in allen Nöten und auch in jeder Untreue, über die ich immer wieder stolpere. Dass er mein Herr ist, dass er mir vergibt und dass er mich auf jedem Schritt begleitet. Die Frage heute ist, bist du bereit, ihm deine Last, deine Schuld, deine Schande und deine Untreue hinzulegen? Bist du bereit, in seiner Kraft und in der Beziehung zu ihm voranzugehen und dich von ihm verändern zu lassen? Er wartet darauf, dich mit seiner Liebe, Vergebung und Kraft zu durchdringen und mit dir gemeinsam als dein Gott und König deinen Lebensweg vorwärts zu gehen. Und mit dir zusammen jedes Hindernis in dieser Schlucht zu überwinden. Warte nicht länger darauf, sondern ergreife seine Hand und geh mit ihm vorwärts. Amen.